SWR 2 Lesenswert Magazin.
Moby Dick ist Herman Melvilles bekanntester Roman, die Geschichte von der fanatischen Jagd auf den weißen Wal. Diese Woche haben wir mehrfach an Melville erinnert, denn er wurde am 1. August 1819 geboren, also vor genau 200 Jahren. Melville erzählte aus eigener Erfahrung, denn er fuhr selbst einige Jahre lang zur See. Aber er las auch mit großem Interesse historische Berichte über Seefahrt, Walfang und Schiffbruch. Ein Bericht hat ihn dabei besonders beeindruckt, nämlich der von Owen Chase. Owen Chase war 1820, da war Melville noch ein Kleinkind, der erste Mart auf der Essex. Die Essex war ein Schiff, das Wale jagte und das bei einer solchen Jagd schließlich selbst von einem enormen Wal angegriffen wurde. Diesen Angriff beschrieb Chase später sehr genau, was wiederum Melville für seinen Moby Dick inspirierte. Wir hören diese spektakuläre Passage aus Chase' Bericht einmal und sprechen anschließend darüber.
Ich war gerade damit beschäftigt, die Leinwand aufzunageln, als ich einen besonders großen Pottwal erspähte, der, soweit ich das auf die Entfernung beurteilen konnte, eine Länge von gut 25 Metern haben mochte. Er kam etwa 100 Meter vor unserem Bug an die Wasseroberfläche und lag still mit dem Kopf in Richtung des Schiffes. Zwei- oder dreimal blies er, dann tauchte er ab. In weniger als 2-3 Sekunden kam er wieder hoch, eine Schiffslänge vor uns, und hielt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 3 Knoten direkt auf uns zu. Das entsprach auch der Geschwindigkeit des Schiffes zu diesem Zeitpunkt. Seine Erscheinung und sein Verhalten kamen uns anfangs unverdächtig vor, doch während ich dastand, seine Bewegungen beobachtete und erkannte, mit welcher Schnelligkeit er auf uns zukam, befahl ich augenblicklich dem Jungen, am Steuerruder hart anzulegen, mit der Absicht abzuscheren und ihm aus dem Weg zu gehen. Die Worte hatten kaum meinen Mund verlassen, da war er in vollem Tempo dicht vor uns und traf das Schiff mit dem Kopf unmittelbar vor der Fockrüste. Er gab uns einen solch entsetzlichen, gewaltsamen Stoß, dass es uns beinahe alle auf unsere Gesichter warf. Das Schiff schoss so urplötzlich heftig auf, als sei es auf einen Fels aufgelaufen, und erzitterte für einige Sekunden wie ein Laubblatt. Wir starrten einander in kolossaler Verwirrung an, gar zu fassungslos, um noch der Sprache mächtig zu sein. Etliche Minuten verstrichen, bevor wir uns so weit fingen, den fürchterlichen Unfall zu begreifen. Und in dieser Zeit glitt der Wal unter das Schiff, streifte unseren Kiel, während er uns passierte, und kam an unserer Leeseite wieder hoch, wo er für den Zeitraum einer Minute auf der Oberfläche des Wassers lag, anscheinend benommen durch die Macht des Zusammenstoßes. Dann setzte er sich plötzlich wieder in Bewegung und schwamm leewärts weiter.
Tage des Grauens und der Verzweiflung heißt das Buch, in dem man Owen Chase' Bericht nun selbst nachlesen kann. Man erfährt alles vom Angriff des Wals, der übrigens noch weitergeht, dann vom Untergang der Essex und der monatelangen Irrfahrt der schiffbrüchigen Besatzung auf dem unendlichen Pazifik. Herausgegeben hat den historischen Bericht der Publizist Michael Klein. Er ist mir nun zugeschaltet, das freut mich sehr. Guten Tag, Herr Klein.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, einige Seemänner starben ja auch in den Rettungsbooten. Owen Chase aber überlebte. Deshalb konnte er ja glücklich nach Nantucket in Massachusetts zurückkehren. Das war damals so eine Art Walfängerhauptstadt. Und deshalb konnte er auch vom Walangriff und der anschließenden Irrfahrt berichten. Ist sein Bericht denn glaubwürdig oder spinnt er hier auch Seemannsgarn?
Nein, sein Bericht ist absolut glaubwürdig. Er hat eine sehr reflektierte Haltung zu all den Ereignissen, die ja sehr traumatisch waren. Es war ja, muss man sich vorstellen, eine dreimonatige Grenzsituation, die die Männer überlebt haben, die 8, die insgesamt überlebt haben. Er hat angefangen, schon im Walfangboot, das ja dann als Rettungsboot gedient hat, sich Notizen zu machen, weil er nämlich aus dem Schiff seine Seekiste retten konnte. Und in dieser Seekiste war Papier und Bleistift. Und trotz all der Entbehrungen, Hunger, Durst, den Anstrengungen des Ruderns, den Stürmen, hat er immer wieder Aufzeichnungen gemacht und später dann in seinem Buch, in seinem authentischen Bericht verarbeitet. Es ist ungemein auffallend, dass sein Stil sehr sachlich, sehr nüchtern ist. Es gibt keinen Versuch, etwas dramatischer zu schildern, als es war. Es ist auch kaum möglich, es dramatischer zu schildern, weil es eben wirklich grenzwertig und extrem war. Und es hat ja noch 7 weitere Überlebende gegeben, die, falls Owen Chase etwas dazu erfunden hätte, Einspruch hätten einlegen können. Insofern ist es wirklich Glaubwürdigkeit absolut.
Das ist ein sehr präziser und absolut fesselnder Bericht, fand ich auch. Sie sagen sachlich, authentisch, reflektiert. Es ist aber auch eine Abenteuergeschichte, denn einmal zum Beispiel treffen die schon sehr geschwächten Seeleute auf eine Insel, die sie dann sozusagen ausplündern. Sie fangen da alle Vögel und sie sammeln alle Vogeleier aus den Nestern. Drei Seeleute entscheiden sich, dort auf der Insel zurückzubleiben. Die anderen fahren weiter, immer unter der brennenden Äquatorsonne. Faszinierte Sie denn auch diese Abenteuergeschichte an diesem Text, dass Sie ihn dann eben auch neu herausgegeben haben?
Ja, unbedingt. Also ich bin ein Fan der Abenteuerliteratur, also Melville, Robert Louis Stevenson, Walter Scott, da gibt es ganz viele, die ich wirklich, die zu meinen Lieblingsautoren zählen. Die Mischung aus historischem Bericht und Abenteuer hat mich schon immer fasziniert. Und es ist auch ein Buch, das bei der Arbeit sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Das Abenteuerliche verbunden eben mit dem Wissen, das ist das Buch, ist das Melville inspirierte. Dazu die Recherche, die man anstellt, um die Hintergründe noch weiter zu klären. Das hat sehr viel Freude gemacht.
Diesen Text von Chase, den unterbrechen Sie selbst, manchmal durch sowas wie eingeschobene Erklärkapitel. Die sind dann auch auf graues, also so andersfarbiges Papier gedruckt, sodass man sie deutlich auch als Einschub erkennen kann. Und in diesen Zwischenkapiteln ordnen Sie Dinge ein, die bei Chase erwähnt werden. Also Sie erklären zum Beispiel, wo sich die Schiffbrüchigen gerade befinden oder dass Sie die Insel, auf der Sie kurz anlanden, falsch benennen. Ja, oder Sie drüsseln zum Beispiel die Geschichte der Walangriffe auf Walfangschiffe auf. Mhm. Wie oft das damals überhaupt vorkam? Eigentlich gar nicht so oft, oder?
Es ist in der Tat so, dass Wale zwar vom Mittelalter her als gefährlich galten, das liegt daran, dass riesengroße Ungetüme gestrandet waren, das hängt mit den Legenden zusammen, was sich im Meer alles an großartigen Monstern tut, aber zur Zeit, als Melville Moby Dick geschrieben hat, war durch die Walfängerei längst klar, dass Wale sehr harmlose Tiere sind. Im Gegenteil, die Art und Weise, wie sie sich jagen ließen, führte eher dazu, dass man annahm, dass sie nicht aggressiv sind. Es gibt dann legendenhafte Wale, die Melville als Beispiele anführt, Neuseeland Jack oder Mocha Dick oder Timor Tom, die als besonders aggressiv galten. Wenn man sich allerdings in die historischen Berichte vertieft, stellt man fest, dass das Aktionen von Walen waren, die in unmittelbarer Bedrohung sich gegen das Verfolgtwerden gewendet haben, also die Todesfurcht spürten und sich dann gegen die Verfolger gewendet haben. Aber normalerweise sind die Angriffe von Walen, also auch der berüchtigten, angeblich besonders aggressiven Walen, lediglich Angriffe auf Walfangboote, die sie verfolgen.
Also die Wale verteidigen sich im Grunde in erster Linie selbst. Das ist eine Notwehrsituation. Genau. Und die einzigen, die bösartiges Verhalten an den Tag legen, das sind tatsächlich die Walfänger selbst. Sie erzählen auch, wie Herman Melville den Bericht von Owen Chase kennenlernte. Denn er las ja viele dieser Berichte. Und was übernahm Melville dann nun genau aus Chases Bericht für seinen berühmten Moby Dick?
Also die entscheidende Szene ist natürlich der Angriff des Wals auf das Schiff. Bei Melville der Angriff im Finale auf die Pequod. Und den hat er übernommen und das war auch der Ausgangspunkt für den ganzen Roman. Wobei dieser Roman natürlich in zwei Teilen entstanden ist. Herman Melville hat ja sehr viel aus seinem eigenen Erleben als Seemann geschöpft. Diese vielen dokumentarischen Kapitel lassen darauf schließen, dass es einen ersten Versuch gab, zunächst mal ein Buch über den Walfang allgemein zu schreiben. Man weiß, dass die Figur des Ahab erst relativ spät in den Roman gekommen ist.
Des Kapitäns,
genau, der von diesem Rachegedanken besessen ist und der diese mythische Qualität in die Geschichte bringt. Und der Ausgangspunkt war allerdings dieser Walangriff, der bei Melville, der natürlich wusste, dass man in einem Roman die Dinge anders anordnen kann als in einem authentischen Bericht, der den wirklichen Ereignissen folgt, wird eben das, was bei Owen Chase die Dinge zum Beginn und zum Beginn der Ereignisse macht, wird bei ihm eben der Schluss und das große Finale. Das ist zum Teil wörtlich übernommen, also der Satz zum Beispiel, großer Gott, wo ist denn das Schiff? Wörtlich steht er so bei Owen Chase und kommt dann noch bei Melville vor.
Und er ließ sich auch noch von anderen Texten inspirieren für seinen Moby Dick, den Weißen Wal. Der Weiße Wal, das ist ja nochmal ein ganz eigener Topos in der Seefahrerliteratur. An den Bericht von Owen Chase hängen Sie in Ihrem Buch noch einen zweiten historischen Bericht von Jeremiah N. Reynolds mit dem Titel Mocha Dick, der Weiße Wal des Pazifik. Warum heißt der Wal denn hier Mocha Dick und was erzählt Reynolds von ihm?
Also Mocha Dick ist ein legendenhafter Wal, der von Owen Chase ist ja sozusagen namenlos geblieben. Und Mocha Dick, wie der Name schon sagt, Moby Dick, Mocha Dick, war ein legendenhafter, für seine Aggressivität unter Seeleuten berüchtigter Wal. Wie viel davon Legende ist, wie viel Wahrheit, das ist wirklich eine Frage für das Seemannsgarn und für die Übertreibung der Geschichten der Seeleute. Das war ein zweiter Bericht, der Melville inspiriert hat. Hier geht es um einen Wal, der Walfangboote angreift. Melville hat meines Erachtens den Namen deswegen für seinen Roman genommen, weil es eben ein schon unter Seeleuten eingeführter, bekannter Name war. Moby Dick ist zu verschiedenen Zeiten gesichtet worden und es ist längst nicht sicher, dass alle Sichtungen, die sich darauf berufen, er sei es gewesen, wirklich ihn beschreiben. Die Beschreibungen der Seeleute sind teilweise ganz unterschiedlich. Mal ist er vollkommen weiß, mal gibt es nur einen weißen Streifen, mal sieht er nur weißlich aus. Herman Melville beschreibt, dass Moby Dick zu gleichen Zeiten an verschiedenen Orten gewesen sein kann. Auch das gehört zu dieser Legendenhaftigkeit von Moby Dick, der eben an einem Ort gesichtet wurde und der Legende eines anderen Schiffes nach kurz darauf an einem ganz anderen Ort, den er hätte gar nicht erreichen können. Und diesen zweiten Bericht, der Melville inspiriert hat, habe ich eben gerne und passend auch noch zum Melville-Geburtstag mit hineingenommen.
Passt wunderbar, finde ich. Interessant ist auch, dass dieser Moby Dick eben auch ein besonders auffälliges Tier war, eben so eine Art Albino-Wal, könnte man sagen. Inwieweit nutzte Melville denn auch diesen zweiten Text dann, diesen zweiten historischen Bericht und inwieweit wandelte er ihn auch ab?
Also es ist so, dass die Geschichte von Moby Dick in der Grundkonstellation ja relativ einfach ist und auf genau diese hier im Buch vereinten Texte zurückgeht. Das heißt, es ist der Angriff des Wals auf seinen Verfolger. Ahab verliert im Roman dabei sein Bein. Es ist der Rachegedanke. Es gibt dazu noch einen Punkt, den man vielleicht erwähnen sollte. Owen Chase ist später einer der erfolgreichsten Walfänger geworden, mit geradezu rekordverdächtigen Walfangquoten. Und es gibt eine Mutmaßung, dass das genau damit zu tun hat, dass er eben diese traumatische Erfahrung gemacht hat. Und so wie Ahab sich am Wal rächen will, das ist sozusagen eine zusätzliche psychologische, möglicherweise irrationale Motivation für Chase gewesen ist und dass er deswegen einer der erfolgreichsten Walfänger gewesen ist. Und diese Grundfabel des Romans findet sich eigentlich in diesen Grundideen bei Owen Chase und bei Jeremiah Reynolds wieder. Es wird allerdings bei Melville natürlich ungemein angereichert mit mythischer Qualität, mit Fachkunde über Walfang, über Walkunde. Es gibt essayistische Ausflüge. Also zwischen diesen beiden Berichten, die ihn inspiriert haben, und dem Roman entsteht noch ungeheuer viel.
Also die Berichte zum Roman oder die Berichte vor dem Roman. Owen Chase, Tage des Grauens und der Verzweiflung aus dem Morio Verlag. Ein Band, der auch den Text zu Moby Dick von Jeremiah N. Reynolds enthält. Sowie umfangreiche Kommentare vom Herausgeber und Übersetzer Michael Klein. Und mit ihm sprach ich über den Band. Vielen Dank, Herr Klein.
Vielen Dank, Frau Borchert.